Ich möchte gerne aus dem Matthäusevangelium, dem 17. Kapitel, die Verse 1 bis 8 lesen. Es handelt sich bei diesem Text um die Verklärung Jesu. Und da heißt es, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus, allein. Vielleicht noch den letzte. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemanden die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist. Ihr Lieben, das ist eine sehr bekannte Begebenheit aus dem Neuen Testament, die man als die Verklärung Jesu beschreibt. Und für diesen Text, um ihn in der Tiefe auch zu erfassen, ist es wichtig, dass wir wahrnehmen, dass dieser Text einen Zusammenhang hat mit dem, was vorher steht. Es ist immer gut, wenn man Texte so liest, dass man das, was davor steht, was danach steht, auch mit einbezieht. Denn die Evangelisten haben hier sehr bewusst Texte an bestimmte Plätze gesetzt und auch Zusammenhänge hergestellt. Ein Zusammenhang ist gegeben, das möchte ich gleich sagen, zu den Versen davor im 16. Kapitel. Da gibt es 2 wichtige Dinge, bevor dieser 17. Kapitel einsetzt, nämlich: Wir finden da eine Leidensankündigung Jesu. Jesus sagt seinen Jüngern im Kreise der Jünger, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass er dort den Heiden ausgeliefert werden wird, dass er getötet wird, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Und es wird dort beschrieben, wie der Petrus ihn anfährt und sagt: Das geschehe dir nur ja nicht. Also sie hatten keine Offenbarung darüber zu diesem Zeitpunkt, dass dieser Tod Jesu wichtig war. Und Petrus hat ihm widerstanden. Und dann kommt daraufhin ein Wort von Jesus, eines dieser berühmten Worte über die Nachfolge: Wer mir nachfolgen will. Das ist so ein Satz, den Jesus immer wieder gesagt hat. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Vorher hat er von seinem eigenen Kreuz gesprochen. Jetzt spricht er von dem Kreuz der Jünger und sagt: Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es bekommen. Also hier spricht Jesus von seinem eigenen Tod und dann spricht er davon, wer Jesus nachfolgen will, muss auch sterben. Und jetzt kommt die Verklärung. Und es heißt, dass 6 Tage nachher, das ist interessant, sonst wird das nicht erwähnt, dass da irgendwo ein bestimmter Zeitabstand. Aber dieses Wort und 6 Tage nachher ist wie eine Brücke. Das heißt, es gehört zusammen. Was vorher war, was ich jetzt gerade erzählt habe und was jetzt kommt, das gehört zusammen. Und nun, also Jesus geht mit seinen Jüngern weiter und dann nimmt er drei Jünger beiseite, die er zu gewissen Zeiten immer gesondert genommen hat, Petrus, Johannes und Jakobus. Und er stieg auf einen hohen Berg, also was halt in Israel hoch ist, ja, das hat nichts mit Österreich oder Schweiz zu tun. Und im Lukas-Evangelium, es wird ja auch in anderen Evangelien diese Geschichte berichtet, heißt es, um zu beten. Bei Matthäus wird das nicht deutlich. Aber im Lukas heißt es dann, und während er betete, passierte das. Und jetzt sind hier passiert etwas Außergewöhnliches. Es ist wirklich etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann, in seiner Größe und in seiner Bedeutung und in seiner Erscheinungsform. Es geschehen eigentlich drei völlig außergewöhnliche Dinge. Und es sind sehr, sehr markant. Das muss für diese drei Jünger außergewöhnlich gewesen sein, denn der Petrus hat ja zwei Briefe geschrieben, ersten, zweiten Brief. Und im zweiten Brief, im ersten Kapitel, nimmt er Bezug. Es gibt wenige Passagen bei den Briefen, wo man darauf Bezug nimmt, auf die Situation, wie man noch mit Jesus zusammen war, also von den Aposteln. Aber das ist eine Stelle, wo Petrus sagt, wir haben seine große Herrlichkeit gesehen und wir haben die Stimme Gottes gehört, was er da gesagt hat. Und es heißt dort, wir sind nicht klugen Fabeln nachgefolgt, wir haben uns nichts ausgedacht, wir haben es gesehen mit unseren eigenen Augen. Da spürt man noch in dem Petrusbrief, diese viele, viele Jahre nachher, wie er ergriffen war von dem, was damals passiert ist. Jetzt zurück zu der Geschichte damals. Als es passiert ist, war er genauso total ergriffen. Es heißt dann an der Stelle, wo er dann die Stimme Gottes gehört hat, da fielen sie auf den Boden und erschraken. Aber ihr Lieben, gleich vorweg, obwohl sie das erlebt haben, haben sie im Grunde genommen noch nichts verstanden. Sie verstanden erst später. Als Petrus dann seinen Brief schrieb, da hat er genau verstanden, was diese Erscheinung bedeutet hat. Damals war es nur, nicht nur, da war es etwas, was ihn total erschüttert hat und die zwei anderen, sie haben manches verstanden, aber sie haben nicht das Ganze verstanden. Warum? Weil damals war noch eine Decke auf ihnen. Das dürfen wir nie vergessen. Bevor Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden war, war selbst auf den Jüngern eine Decke. Von dieser Decke spricht das Alte Testament an manchen Stellen. Auch Jesus selber hat darüber gesprochen. Sie konnten nicht verstehen den Weg, den Jesus gehen musste ans Kreuz. Deswegen hat auch der Petrus so rebelliert. Sie konnten nicht verstehen. Und dann verstehen wir auch am Ende dieses Abschnittes, das letzte, was ich noch dazugefügt habe, wo dann Jesus, als diese Erscheinung vorbei war, gesagt, aber erzählt es bitte niemanden, erst nach meiner Auferstehung. Das haben die Jünger sicher nicht verstanden, was das jetzt meint, weil sie haben ja das gar nicht in diesem Sinne wahrgenommen, was Jesus, also schon gehört, aber nicht verstanden, wie Jesus von seiner Auferstehung auch gesprochen hat. Aber das ist verständlich, ich sag's gleich, erst nach der Auferstehung ist auch das, was hier berichtet wird, in seiner ganzen Tragweite und Fülle deutlich geworden. Und deswegen, wenn sie es vorher erzählt hätten, hätten sie gar nicht das erzählt, was es eigentlich bedeutet. Es musste dann noch tiefere Offenbarung kommen. Das ist jetzt nur zur Einbettung der ganzen Geschichte. Also was hier Außergewöhnliches geschieht, es sind im Grunde genommen drei Dinge. Drei Dinge, die wirklich total außergewöhnlich in das Leben dieser drei Jünger eingedrungen ist. Das erste war plötzlich, das war also unvorhergesehen und das muss man sich ja so vorstellen, sie waren gemeinsam auf dem Berg und sie waren so zusammen, wie wenn man so im Umkreis von 2-3 Metern miteinander zusammensteht. In dieser Situation, nicht weit weg irgendwo auf einem Berg erscheint irgendetwas, sondern ganz in der Nähe. Es heißt nicht, er ist auf die Seite gegangen, so wie in Gethsemane, wo es heißt, er ist ein Stück weit gegangen und hat dort gebetet. Aber hier nicht, nein. Es war ganz unmittelbare Nähe. Plötzlich wird sein Leib umgestaltet. Im Griechischen heißt das Metamorphose. Das ist diese Metamorphose. Das ist eine Umgestaltung. Und sein gesamter irdischer Leib wird für gewisse Augenblicke umgestaltet. Das heißt, er aus seinem irdischen Leib, aus Fleisch und Blut, so wie wir es haben, wurde für Momente ein himmlischer Leib. Und das heißt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Wir erinnern uns an die Offenbarung von Johannes. In der Johannes-Offenbarung im ersten Kapitel, wo er von diesem glänzenden Angesicht, das war aber, Johannes hatte eine Vision. Nur wichtig ist, das war keine Vision. Alles wird so erzählt, dass es deutlich wird, was Petrus da erlebt, war nicht ein Bild, das er innerlich gehabt hat. Nicht eine Vision, so wie auch Johannes sie gehabt hat. Nein, es war real. Er hat mit seinen eigenen Augen gesehen, was sich real vor ihm abspielt. Das ist so, wie wenn der Himmel aufgeht und ganz real mit den äußeren Augen, nicht einem inneren Bild, sieht an uns das. Das Angesicht Jesu hat geleuchtet. Seine Kleider wurden hellweiß. Das heißt nicht, dass die Farbe der Kleider sich verändert hat, sondern dass der Körper, der darunter war, so von einem Licht erfüllt war, dass es durch die Kleider hindurch unglaublich hell leuchtete. Also es war sozusagen eine Gestalt, die die Herrlichkeit des Himmels widerspiegelte. Es war eine Gestalt, die auf der einen Seite erschien in einer Gestalt, die auf einer Seite darauf hinwies, ja, das war die Art und Weise, wie Jesus lebte, bevor er Mensch wurde. Und es war gleichzeitig ein Hinweis, das ist sozusagen schon ein Vorgeschmack auf diesen Auferstehungsleib, den Jesus haben wird und der letztlich auch in irgendeiner Form, wir können es nicht genau sagen, wie, in welcher Form auch uns verheißen ist, ein Auferstehungsleib. Es ist nicht derselbe Leib, den wir hier haben. Und diese Erscheinung, wo Jesus sozusagen sein ganzer Körper verändert wird, war für die drei Apostel etwas ganz Außergewöhnliches. Es hat ihnen etwas zunächst einmal gezeigt, dieser Jesus, mit dem wir da gegangen sind, die ganze Zeit, dieser Mann aus Fleisch und Blut, dieser Mensch, den wir als einen Rabbi, als einen großen Propheten gesehen haben, seine eigentliche Heimat ist der Himmel. Er kam aus dem Himmel. Und er wird wieder zurückgehen in den Himmel. Es war für sie eine große Ermutigung. Sie haben das nicht alles ganz verstanden, ja? Aber sie haben etwas davon ganz sicher mitbekommen, was da stattfindet, dass es sich jetzt um eine himmlische Sache, wie eine Bestätigung, dieser Mann, dem ihr danach folgt, ist mehr als ein Mensch. Er kommt von Gott. Er hat eine himmlische Daseinsform, die er jetzt für kurze Zeit wieder angenommen hat. Und nun, ihr Lieben, das war für sie sozusagen eine Bestätigung, dass es hier um jemanden handelt, der für sie nicht nur ein gewöhnlicher Mensch ist. Und es war auch für sie eine, wie soll ich das sagen, eine Stärkung. Eine Stärkung für ihr Gehen mit Jesus, denn sie benötigten diese Stärkung, denn jetzt kommt Jerusalem. Das ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und jetzt kommen alle diese dramatischen Situationen, wo ihr Leben Kopf steht. Das Leben der Jünger. Durch das, was sie dann erleben, vor allem durch den Tod und die Auferstehung Jesu dann. Und ihr Lieben, dann in dieser Situation kommt dann ein zweites hinzu, plötzlich erscheinen zwei Gestalten, Mose und Elia. Sehr interessant, dass es gerade Mose und Elia sind, die sozusagen hier erscheinen und sie beginnen ein Gespräch miteinander. Lukas berichtet, worüber sie gesprochen haben. Ich komme gleich darauf. Der Matthäus hat es nicht berichtet, aber die Apostel werden es gehört haben, weil die haben ja laut miteinander gesprochen. Nun, sie erscheinen, hieß es da, an dieser Stelle. Und das ist insofern interessant, weil es uns ein bisschen so einen Einblick gibt, so auch in diese himmlische Dimension, zumindest einmal da, darin, das ist auch eine Bestätigung dafür, dass diejenigen, die in dem Himmel sind, also die Verstorbenen, Geretteten, ich beziehe mich immer jetzt auf diesen Bereich, die schlafen nicht. Die sind wirklich lebendig. Im ganzen Neuen Testament gibt es Hinweise darauf, dass es nicht die Entschlafenen sind, nicht diejenigen, die irgendwo schlafen und warten bis zu der Wiederkunft Jesu, sondern sie sind sehr lebendig. Sie haben sogar eine Gestalt. Eine Gestalt, die man erkennen kann. Die Bibel berichtet nie von einem Zustand, weder hier noch im Himmel, wo wir ohne Gestalt sind. Weil die Bibel denkt immer einheitlich. Sie denkt nicht, das eine verlieren wir und jetzt sind wir nur eine halberte Mensch, den Körper haben wir nicht mehr, das andere haben wir noch. Wir haben immer einen Körper, nicht denselben. Den irdischen verlieren wir. Aber auch wenn wir jetzt schon in den Himmel kommen, nach unserem Sterben, werden wir in einer bestimmten Art und Weise, die nicht beschreibbar ist, einen Körper haben. Aber das ist immer noch nicht der letzte. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir den letzten, den Auferstehungsleib bekommen. Und das wird etwas so Gewaltiges sein, und das ist schon ein, also eine Vorwegnahme hier, wie Jesus da erscheint, wie in welcher Art und Weise dieser Körper ist, denn er unterscheidet sich ja auch von dem Körper, den die Mose und Elia hatten. Aber ich glaube, ihr Lieben, der letzte Körper, also das, was mit der Auferstehung des Leibes zusammenhängt, wo Jesus wiederkommen wird und Paulus sagt, und dann, wenn Jesus wiederkommen wird, dann werden wir verwandelt im Nu, in einem Augenblick, in diesen Auferstehungsleib. Und die verstorben sind, werden auch diesen Auferstehungsleib bekommen. Das muss etwas unglaublich Gewaltiges sein. Ein bisschen einen kleinen Blick können wir sehen auf das, wie Jesus hier erscheint. Ich sage es immer wieder, meine liebe Uli ist vor 4,5 Jahren gestorben und sie hat schon so einen Leib wie der Mose und der Elia, aber sie hat noch nicht den Auferstehungsleib. Sie hat mir etwas noch nicht voraus. Steht ihr, wenn Jesus wiederkommt, es heißt, dann wird dieser Auferstehungsleib den Geretteten geschenkt. Das werden wir gemeinsam erleben. Es gibt noch eine Zukunft, die sie vor sich hat und ich vor mir habe, ja, wenn ich jetzt nur auf mich, wo etwas noch nicht in dieser letzten Form da ist, aber in diesem Leib, den Jesus hier, dieser verklärte Leib, ist ein bisschen ein Anzeichen für diese Sache. Okay. Und es ist wichtig in dieser Begebenheit, dass sozusagen es hier heißt: Und die beiden erschienen. Sie erschienen ihnen. Erscheinen, das ist ein Wort, das sehr oft im Neuen Testament vorkommt und auch im Alten Testament vorkommt. Und es heißt einfach nichts anderes, als dass sozusagen hier der Mose und der Aaron aus der unsichtbaren, realen himmlischen Wirklichkeit eintreten in die sichtbare. Die haben nicht eine kilometerlange Reise unternommen, bis sie von irgendwo her gebeamt worden sind, sondern die himmlische Wirklichkeit und die irdische Wirklichkeit sind zwei Dimensionen. Sind nicht jetzt Räume, die irgendwo man jetzt festmachen kann im Weltall, sondern es sind Dimensionen. Wir sehen diese Wirklichkeit, aber wenn uns die Augen weggenommen werden, ihr kennt die Geschichte von dem Elias und seinem Diener, wo er zu Gott betet und sagt, öffne ihm die Augen, damit er sehen kann. Und dann geht der Vorhang auf und er sieht die himmlischen Heerscharen, die zu Hilfe kommen. Das ist nur ein kleiner Vorhang sozusagen und wir sehen hinein. Und so ist es auch, er erscheint, das heißt, er tritt hervor durch Gottes Wirken aus dieser unsichtbaren Wirklichkeit, die genauso real ist wie unsere Wirklichkeit. Das ist eine völlig reale Wirklichkeit. Wenn der Vorhang nicht wäre, könnten wir, so geistlich jetzt gesehen, könnten wir sie mit unseren Augen sehen. Und jetzt konnte die drei Jünger diese Wirklichkeit sehen mit ihren äußeren Augen. Und sehen, das ist eine Wirklichkeit, das ist nicht ein gebildet. Ja? Deswegen sagt auch der Petrus dann in seinem Brief, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Wir haben uns nicht irgendwas eingebildet. Wir haben diese Wirklichkeit gesehen mit unseren Augen, als wir da auf dem heiligen Berg waren und als diese Stimme zu uns sprach und so weiter. Wir haben sie gesehen. Deswegen sind sie Augenzeugen. Nicht nur, dass sie den irdischen Jesus gesehen haben, sondern sie haben mehr gesehen. Und nun ist es sehr wichtig, dass hier zum Ausdruck gebracht wird, dass Jesus mit diesen beiden Personen, die hier erscheinen, redet. Sie reden. Was reden sie? Im Lukas-Evangelium wird das erwähnt. Und sie redeten, heißt es, mit ihm, also die beiden, Elia und Mose, sie redeten mit Jesus über seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollten. Wörtlich zitiert, das ist sehr wichtig, dass man es auch so nimmt. Das ist das Wort Ausgang und Erfüllen. Das sind zwei wichtige Begriffe. Das heißt also, hier haben die drei miteinander geredet. Mose ist der Vertreter der Tora, des Gesetzes, des Willens Gottes. Die fünf Bücher Mose, die Grundlage für die Gottesoffenbarung. Elia, er steht für die Propheten, für das unmittelbare und direkte Reden Gottes. Die ganze Bibel beruht auf der Tora und auf dem, was die Propheten mitgeteilt haben. Und Mose und Elia sind hier die beiden Vertreter, die hier aufscheinen. Und jetzt reden sie miteinander über den Ausgang. Und das heißt, wie die ganze Sache mit Jesus ausgehen wird in Jerusalem. Sie sprechen über dasselbe, was Jesus vorher, 6 Tage vorher, mit seinen Aposteln besprochen hat, wie er gesagt hat, er muss nach Jerusalem gehen, er wird überantwortet werden, er wird leiden, er wird getötet werden, nach 3 Tagen wird er auferstehen. Seht ihr den Zusammenhang? Über dasselbe reden sie, nämlich Mose und Elia mit Jesus. Über den Ausgang. Über das, was geschehen wird in Jerusalem. Und dann heißt es eben an dieser Stelle, sie reden über den Ausgang, den er, nämlich Jesus, in Jerusalem erfüllen sollte. Das ist sehr interessant. Damit wird wirklich mit großer Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass das, was da jetzt kommen wird, auf das die Jünger gleichsam vorbereitet werden, obwohl sie es überhaupt nicht verstanden haben, weil sie diese Decke hatten, aber nachher haben sie es verstanden, dass sozusagen dieses, was jetzt kommen wird, mit dem Leiden, mit dem Sterben und mit dem Auferstehen, dass das eine Erfüllung ist. Von etwas, was schon vor Grundlegung der Welt festgelegt wurde und schon durch die Tora und die Propheten angekündigt wurde. Seht ihr diesen Zusammenhang, warum sie gerade darüber reden und warum Mose und Elia erscheint? Diese ganze Geschichte dient dazu, deutlich zu machen, selbst ein Mose, der 1400 Jahre vor Jesus gelebt hat und ein Elia, der 500 Jahre vor Jesus gelebt hat. Sie haben schon, und die Propheten, die damit gemeint sind, ja, sie haben schon auf etwas hingewiesen, was längst feststand, dass nämlich eines Tages der Messias kommen wird, dass er ans Kreuz gehen wird, dass er auferstehen wird und das Ganze sozusagen, man kann es in einem Wörtchen zusammenfassen und das heißt, es musste alles geschehen. Ihr Lieben, hinter der ganzen Geschichte steht ein göttliches Muss. Dass Jesus ans Kreuz ging, war nicht Zufall, war nicht Bösartigkeit der Juden oder sonst irgendetwas. Es musste geschehen. Dass Jesus auferstanden ist, das ist nicht etwas, was zufällig geschehen ist, sondern das musste geschehen. Und es war schon in seiner Grundgestalt dieses Geschehen angekündigt worden von dem Mose und in seiner Tora und den vielen Aussagen in den Propheten, dass er kommen wird und dass das geschehen wird. Nur war eine Decke über dem ganzen jüdischen Volk und auch über den Aposteln, dass sie das so in dieser Weise nicht verstehen konnten. Ihr Lieben, es ist sehr interessant, dass hier sozusagen in dieser Geschichte es wieder aufblitzt. Es musste geschehen. Ohne dass Gott das geplant hätte, wären wir nie erlöst worden. Das war nicht, weil wir so lieb sind als Menschen, sondern das war ein göttlicher Plan. Es musste geschehen. Ihr Lieben, denkt an Lukas 24. Lukas 24 ist ein besonderes Kapitel, weil es über die Auferstehung Jesu berichtet, in einer Weise, wie sie gerade beim Lukas und bei den anderen Evangelien, also sind Geschichten, die nicht so vorkommen. Aber in Lukas 24 lesen wir über die Emmaus-Geschichte. Das ist so eine Geschichte, die mit diesem einen Zusammenhang hat. Da gehen die beiden Jünger, welche beiden Jünger das waren, aber sie gehen nach Hause, weil sie bitter enttäuscht sind. Von Jesus. Von Jesus. Warum? Weil sie eine völlig andere Erwartung hatten. Sie hatten nie die Erwartung, dass er sterben würde, obwohl er es ihnen gesagt hat. Die Decke. Sie waren immer der Meinung, er würde nach Jerusalem kommen, auf den Thron Davids kommen, wie es ja auch für den Messias verheißen ist. Aber sie hatten keine Offenbarung, dass das Kommen des Messias zwei Teile hat. Sie haben es verstanden nur als ein Kommen. Aber dass er zuerst kommen würde, um zu leiden, zu sterben, um die Welt zu erlösen und dann kommen wird, um zu richten und die Geretteten zu sich zu holen und die Vollendung hervorzubringen, das war ihnen nicht bewusst. Und da in dieser Geschichte, da gehen sie auf den Weg und da kommt ihnen Jesus entgegen, der Auferstandene, das ist jetzt schon nach der Auferstehung. Und sie reden miteinander, er kommt ihnen entgegen und er gesellt sich zu ihnen und fragt, worüber redet ihr denn? Na, und dann sagen diese beiden Jünger, ja, sag einmal, bist du der Einzige in ganz Jerusalem, der nicht weiß, was jetzt gerade passiert ist in diesen Tagen? Weißt du nicht von diesem Jesus und so weiter, dass wir unsere ganze Hoffnung auf ihn gesetzt haben, aber er ist jetzt gestorben und wir sind jetzt enttäuscht und jetzt gehen wir. Und an dieser Stelle sagt dann Jesus etwas zu ihnen und er sagt, oh ihr Ungläubigen. Und dann sagt er, musste, das ist dieses Wort. Zweimal sagt er es auch später noch einmal. Musste denn nicht dieser Menschensohn leiden und sterben? Und dann heißt es, und er erklärte ihnen von Mose und dem Propheten, also Elia, anfangend, was über ihn im Alten Testament steht. Darüber haben sie sich unterhalten, Mose und Elia, was sein wird. Und nach der Auferstehung, deswegen sagt auch Jesus zu den Jüngern, redet es nicht vorher, Klammer, ihr versteht es eh nicht genau, worum es geht, ja? Dann kommt was anderes außer, sage ich jetzt in Klammer, ja? Sondern wartet und dann werdet ihr verstehen, nach der Auferstehung. Und dann sagt eben Jesus, und er öffnete ihnen die Schrift. Nachher, gleich nach diesen Emmaus-Jüngern, erscheint Jesus dann noch einmal allen Zwölfen und das heißt, und er öffnete ihnen, er nahm die Decke von ihren Augen weg und erklärte ihnen durch die ganze Schriften hindurch, dass Jesus leiden musste und sterben musste. Darüber haben sie geredet. Und das ist der Zusammenhang, der deutlich wird, wo Jesus dann nach seiner Auferstehung sagen konnte, schaut einmal, damals, könnt ihr euch erinnern, da auf dem Berg? Und 6 Tage vorher, da habe ich schon zu euch geredet. Das ist alles ein Zusammenhang. Es sind alles so markante Punkte, Markierungen schon im Leben Jesu, wo er nach der Auferstehung den Jüngern noch einmal sagen konnte, schon, das war alles schon Vorbereitung, es ist alles schon geplant, es war nicht zufällig, dass ich da von den bösen Juden gefangen genommen wurde und von den bösen Römern hingerichtet wurde. Es war schon vorher klar. Deswegen hat er aus den Propheten und aus der Tora sozusagen das auch versucht, den Jüngern klar zu machen. Und dann geht die Geschichte ja hier weiter, wo dann der Petrus scheinbar, es wird nicht genau berichtet, aber ich kann mir das vorstellen, die reden miteinander und der Petrus unterbricht sie. Das heißt nicht, nachdem sie aufgehört hatten zu reden, begann dann Petrus zu sprechen, sondern die haben miteinander geredet. Petrus aber begann, er hat sich so hineingedrängt in das Gespräch zwischen diesen drei Herrschaften da und hat sie unterbrochen, weil er war natürlich hingerissen, er war begeistert, er war entzückt über das, was da geschehen ist. Sie haben einen offenen Himmel vor sich, das ist unglaublich. Mit diesen Gestalten, Jesus, Mose und Elia, also bitteschön, was gibt es denn noch Größeres, als Mensch sozusagen hier auf Erden zu sehen? Und deswegen versteht man auch diese Begeisterung, wo Petrus dann sagt, Herr, es ist gut, dass wir hier sind, lass uns da ein bisschen bleiben, nämlich bleiben wir jetzt nicht einfach an dem Ort, sondern in dieser Gegenwart, so in diesem offenen Himmel. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen. Also der Petrus, der hat gewusst, das, was ich da jetzt sehe, ist nicht eine Fata Morgana oder eine Vision, das ist real. Das ist real, das passiert jetzt hier in dieser Wirklichkeit. Der Himmel hat diese Wirklichkeit hier berührt. Lasst uns doch Hütten machen für den Elian, für den Mose und für dich und bleiben wir doch in dieser Gemeinschaft und in dieser Herrlichkeit. Da lohnt es sich zu leben, in dieser wunderbaren Herrlichkeit. Und diese ganze Geschichte, die ist ja voll von hintergründigen Botschaften, die hier mitgeteilt werden, die man irgendwie, wo uns der Heilige Geist immer helfen muss, dass wir dahinter auch sehen können, was hier gemeint ist. Also der Petrus ist ja jemand, der sagt, diese Erfahrung, die ich da gerade mache, die möchte ich prolongieren, die möchte ich fortsetzen. Das wäre doch was, wenn wir so in dieser Situation mit dieser Herrlichkeit, weil es ist alles von Herrlichkeit umgeben, sichtbaren Herrlichkeit, wenn wir das fortsetzen könnten, so unser ganzes Leben verbringen, bis ich auch einmal zu denen komme, dem Mose und dem Elia, in diese andere Herrlichkeit. Er wollte das prolongieren, dieses Leben in Herrlichkeit. Aber ihr Lieben, er hat nicht verstanden. Er wollte sozusagen diese zukünftige Herrlichkeit, auf die alles abgezielt war, was Jesus durch Tod und Auferstehung hervorrufen wird, dass wir schon einmal, wenn Jesus in uns ist, einen ersten Teil von Herrlichkeit erleben, aber das ist noch nicht alles. Wenn Jesus in uns lebt, ist auch schon Herrlichkeit. Davon redet das Neue. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist auch Herrlichkeit. Aber es gibt noch eine Dimension. Und das ist nicht, und die können wir nicht vorwegnehmen. Und Sie haben nicht verstanden, vielleicht später dann im Nachdenken, dass es ja gar nicht darum ging, dass Sie jetzt in dieser Herrlichkeit sein sollten, sondern es ging darum, dass sozusagen die Jünger ermutigt werden, dass sie gestärkt werden, dass sie für die Zeit, die jetzt kommen wird, unmittelbar darauf, das ist dann, sie sind schon auf dem Weg nach Jerusalem, ja, das dauert nicht mehr lang, bis sie Jesus dann gekreuzigt haben, dass sie dann gestärkt werden dazu, dass sie da durchhalten können, was da auf sie zukommen wird. Und ihr Lieben, was in dieser Botschaft, in dieser Herrlichkeit, aber in dieser Botschaft, womit sie gerade geredet haben, herauskommt, ist Folgendes. Ich bin überzeugt, dass die Botschaft, die in dieser Erscheinung war und in dem, was sie gesprochen haben, lautet, der Weg in die Herrlichkeit geht durch den Tod. Darum, jetzt ist noch nicht die Zeit, zu bleiben in dieser Herrlichkeit. Zuerst geht's durch den Tod. Jesus ist nicht gleich im Himmel geblieben mit diesem herrlichen Leib, den er da bekommen hat, sondern er war dann nachher wieder rein Mensch und musste durch den Tod in diese Herrlichkeit, aus der er kam. Er musste durch den Tod. Und das ist etwas, was die Jünger danach verstanden haben, aber jetzt schon Jesus sozusagen deutlich machen wollte, weil er konnte dann anknüpfen an dieses Ereignis und sagen, ihr Lieben, der Weg in die Herrlichkeit Gottes ist ein Weg, der durch das Leiden geht. Und ich muss diesen Weg zuerst gehen, damit auch ihr ihn gehen könnt. Darum spricht Jesus einige Verse davor im 16. Kapitel, nicht nur über sein Leiden. Er sagt, der Menschensohn muss hingegeben werden und getötet werden. Aber dann sagte er, wer mir nachfolgen will, der muss auch sein Kreuz auf sich nehmen. Und er zieht sofort die Konsequenz daraus. Schaut mal, das, was ich hier tue, um die Tür zu öffnen für diese Herrlichkeit. Ich öffne diese Türe zur Herrlichkeit des Vaters für euch. Aber auch ihr müsst einen Weg gehen, den ich geöffnet habe. Ohne mich könnte es gar nicht gehen. Aber für euch auch wird es bedeuten, dass ihr durch einen Weg der Niedrigkeit gehen müsst. Und das bedeutet, dass ihr, wenn ihr diesen Weg gehen wollt, in die göttliche Herrlichkeit, in die ewige Herrlichkeit, wenn ihr Jesus annehmen wollt in eurem Leben als euren Erlöser, er wird euch in den Tod führen zuerst. Ihr müsst auch sterben. Wer sein Leben verliert, das ist jetzt nicht nur gemeint als Märtyrer, sondern das ist diese herrliche Aussage, die wir überall im Neuen Testament haben, wo deutlich wird, der Weg zu Jesus ist immer ein Weg, wo wir sterben müssen. Der alte Mensch muss sterben, sagt Paulus, der neue Mensch auch. Immer geht es um dieses Sterben. Unser eigenes Ich muss sterben. Und wenn das nicht stirbt, kann es nicht in die Herrlichkeit. Und Jesus hat diesen Weg vorgezeichnet. Auch wir müssen sterben. Wir müssen unserem eigenen Ich sterben. Wir müssen unseren eigenen Wünschen, unseren eigenen Vorstellungen. Wir müssen all dem sterben, was wir gerne, durch auch das, was wir zur Ehre Gottes gerne tun wollten, unser Dienst und was auch immer, muss sterben. Um seinetwillen, damit er groß wird. Und das ist vorgeschattet schon hier, in diesem wunderbaren Begegnung, die Jesus sagt. Ich sage, es ist hintergründig. In der Bibel ist nicht alles immer so ganz formuliert, schon ausformuliert, sondern der Geist Gottes will uns helfen, dass wir verstehen, der Weg in die Herrlichkeit Jesu, unser Weg zur Herrlichkeit Jesu, zur innigen Gemeinschaft mit ihm, hier und schlussendlich dann nach unserem Sterben, geht über unseren eigenen Tod. Unser eigenes Ich muss sterben. Das ist eine eigene Predigt, ja. Aber es ist hier sozusagen etwas vorgeschattet. Und es ist dann, als nächstes passiert, das können wir in den nächsten Verse aufschlagen, ist, dass das dritte Ungewöhnliche passiert, nämlich plötzlich. Es sind drei Sachen, die da zusammenkommen. Zuerst einmal verklärt sich Jesus, wow. Dann kommt der Mose und der Elia. Wow. Und dann hören sie eine Stimme, die so gewaltig ist, dass es sie auf den Boden wirft. Ihr Lieben, es heißt, sie fielen auf ihr Angesicht. So, noch vor. Ihr Lieben, es gibt keine Stelle, meines Wissens nach, im Neuen Testament, in den Evangelien, wo die Jünger auf den Boden fallen. Zur Zeit, bevor Jesus sozusagen auferstanden ist. Es gibt dann eine Stelle noch nachher, wo er ihnen erscheint und bevor er gen Himmel fährt, und da heißt es, und sie warfen sich auf den Boden, das ist was anderes. Aber es gibt nur diese eine Stelle, wo sie sind gefallen, sie sind umgefallen, ja, nach vorne auf dem, und sie haben gezittert, sie sind erschrocken. Sie sind am meisten erschrocken, nicht von der Erscheinung, sondern von der gewaltigen Stimme Gottes. Denn es war Gott selber, der mit ihnen redete. Und da fielen sie zu Boden. So im Alten Testament ist auch der eine an der anderen Stelle gibt, und da war genau dieselbe Reaktion. Und das ist nun sozusagen das Wunderbare. Und das ist auch, was der Petrus am allermeisten in Erinnerung ruft in seinem Brief, 2. Petrusbrief, Kapitel 1, kann man das nachlesen, wo er dann darüber sagt, und wir haben seine Stimme gehört. Wow. Klar, deutlich die Stimme Gottes, nicht durch eine Trompete oder sonst irgendwas, also nicht nur im Traum, sondern in Wirklichkeit. Und diese gewaltige Stimme hat zu uns gesprochen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn hört. Sofort erinnern wir uns an die Taufe. Als Jesus getauft wurde und aus dem Wasser stieg am Jordan, ging der Himmel auf, eine Taube kam herunter, setzte sich auf ihn und eine Stimme kam vom Himmel, so wie hier. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, wörtlich dasselbe. Und es ist interessant, ihr Lieben. Gott stellt sich zu seinem Sohn Jesus, offenbart ihn als seinen Sohn, und zwar in dieser gewaltigen Weise im Zusammenhang mit seinem Leiden und Sterben. Das war das Wichtigste, was Gott den Menschen offenbaren wollte. Das ist mein Sohn. Und an ihm habe ich wohlgefallen. Das heißt, genau an dem, was er tut. An dem, was er tun wird für euch alle. Da habe ich wohlgefallen. Das ist in Übereinstimmung mit mir. Da wird unser Plan durchgesetzt und durchgeführt. Die Erlösung der ganzen Welt. Das erste Mal war es bei der Taufe. Warum? Da stieg er in das Wasser. Und in diesem Wasser wurden die Menschen getauft von Johannes dem Täufer zur Vergebung der Sünden. Symbolhaft kann man sagen, da wurden sozusagen die Sünden weggewaschen. Und in dieses Wasser ist Jesus getreten, um die Sünden auf sich zu nehmen. Er hat sich identifiziert mit den Sünden der Menschen, die da weggewaschen wurden, symbolisch jetzt gesagt. Ja. Und in dem Augenblick, wo er da hineintritt und sagt, ja, ich nehme die Sünde der ganzen Welt auf mich, bei der Taufe, kommt diese Stimme. Das ist mein Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Warum? Weil er das tut. Es ist derselbe Zusammenhang. Und hier wieder. Sie reden über den Tod und über die Auferstehung Jesu. Und da kommt diese Stimme. Das ist mein Sohn. Mein Sohn. Noch einmal eine Bestätigung. Obwohl sie es wieder nicht genau verstanden haben. Nachher dann, ja. Es ist ganz wichtig, dass an diesem Zusammenhang. Okay, jetzt schnell zum Schluss. Es heißt dann, dass die auf den Boden gefallen, sie sind erschrocken und Jesus kommt dann zu ihnen und hebt sie auf oder umarmt sie, man kann das mehrfach übersetzen, und sagt, steht auf, fürchtet euch nicht. Und der letzte Satz gehört zu den schönsten Sätzen der Bibel. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn. Sahen sie niemand als ihn. Jesus allein. Das ist die gewaltige Botschaft, mit der diese Geschichte endet. Das ist es, was das gesamte Evangelium ausmacht. Jesus allein. Was zählt, ist Jesus allein. Nicht all das Wunderschöne, was jetzt mit der himmlischen Wirklichkeit zu tun hängt, das alles wunderbar ist uns versprochen. Aber das, was das Kostbarste ist, was Gott uns schenken wollte, ist Jesus. Jesus allein. Und damit sagt er, das, was für euch Menschen das Kostbarste ist, ist, dass ihr diesen Jesus habt, ihn allein, und mit ihm in einer solchen Beziehung steht, die nur möglich ist mit ihm allein. Dieses Wort allein ist hier wichtig. Und damit sagt die Bibel, das ist eine Botschaft, die ja natürlich durch die ganze Bibel geht, Jesus ist der Einzige. Jesus ist der Einzige. Er ist der Einzige, in dem sich Gott so offenbart hat, wie er wirklich ist. Wie er wirklich ist. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Und ihr kennt den Anfang des Hebräerbriefes. Und da heißt es, nachdem Gott vor Zeiten, also schon vor längerer Zeit, durch die Propheten zu uns geredet hat,
über die Erlösung und über alles Mögliche redete Gott am Ende der Zeiten durch ihn, durch seinen Sohn Jesus. Und er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und er ist sozusagen die Widerspiegelung seines Wesens. Das sind die zwei Sätze, mit denen der Anfang des Hebräerbriefes das deutlich macht. Die Alleinstellung Jesus, er ist der Einzige, der das Wesen Gottes widerspiegelt, weil er ist Gott. Und in ihm sehen wir einen Abglanz der Herrlichkeit. Petrus und Johannes, die haben das gesehen, diesen Glanz schon. Wir werden ihn auch einmal sehen. Aber Jesus allein. Es gibt niemand anderen in dieser Welt als Jesus allein. Jesus allein, der für uns wichtig ist. Es gibt niemand Wichtigeren. Und niemand als Jesus kann uns zu diesem Vater führen. So sagt es auch Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Niemand kann sozusagen zu Jesus kommen als durch mich allein, durch Jesus allein. Und diese Stellung wird hier mit einer ganz, ganz wunderbaren Weise deutlich gemacht. Jesus allein, nicht ein Buddha und nicht ein Mohammed und wer auch immer, Jesus allein. Auch nicht zusammen mit anderen, nur Jesus allein. Jesus allein wird uns offenbart als der Einzige, der uns erlöst hat. Nur durch seine Blut, das er vergossen hat, sind wir erlöst. Nicht durch das Blut von irgendjemand anderen. Nicht durch die Tat von irgendjemand. Jesus allein. Nur er kann uns dieses ewige Leben beim Vater eröffnen. Durch sein kostbares Blut. Er allein. Er allein will derjenige sein, der Herr in unserem Leben ist. Er teilt die Herrschaft in unserem Leben, den Thron unseres Lebens, nicht mit jemand anderen. Und wir müssen entscheiden. Ob Jesus allein, das ist die Botschaft von diesem Text. Es bleibt nur übrig, Jesus allein, niemand anderer. Mose und Aaron haben nur Hinweiszeichen, also Aaron sage ich, also Mose und Elia, ja, sind Hinweis, so Finger auf Jesus. Aber es geht um Jesus. Er allein will der Herr sein. Er allein will die Quelle unseres Lebens sein. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr Leben haben wollt, braucht ihr mich. Ich allein. Ich bin das Brot des Lebens. Wenn ihr Orientierung haben wollt, wenn ihr alles das haben wollt, was ihr zum Leben braucht, ihr braucht mich. Ich bin das Brot. Ich allein. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Ich bin das einzige Licht. Jesus allein. Und Jesus, das, nenne ich der Jesus, ich wollte ihn noch euch ansprechen, ich bin schon im Gebet. geht's einfach darum, lasst uns mit dieser Frage in die kommende Woche gehen. Geht es in unserem Leben wirklich nur um Jesus allein? Ich muss diese Frage an mich stellen. Genügt Jesus mir? Oder merke ich, dass er mir gar nicht genug ist? Darüber ließe ich natürlich vieles sagen, aber ihr versteht schon, was damit gemeint ist. Als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie Jesus allein. Und das ist genug für die Jünger. Und das soll auch für uns genug sein. Und das ist die Herausforderung, die letzte Herausforderung. Das eine ist dieses, durch den Tod geht's in die Herrlichkeit. Und das andere ist Jesus allein. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken. Wir wollen dir herzlich danken dafür, dass du diesen Weg gegangen bist. Den Weg durch das Leiden, du hast es nicht gescheut, den Himmel zu verlassen. Das hast du auch deutlich gemacht. Du hast nicht festgehalten an deiner Göttlichkeit, wie man an einem Raub festhält, sagt Paulus in Philipper 2. Sondern du hast dich entäußert. Du hast Knechtsgestalt angenommen, bist Mensch geworden und wurdest gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und darum hat dich der Vater erhöht und hat dir einen Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle beugen müssen, alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Ja, Herr, du bist der einzige Herr, allein. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass du diese Stellung immer mehr und mehr in unserem Leben bekommst. Deck du in unserem Leben auf, wo neben dir auch noch anderes den Thron unseres Lebens beansprucht. Vater, ich bitte dich, dass du unsere Augen so auf dich ziehst, dass wir dich allein sehen und in dir genug haben. Hilf uns dazu durch deinen Heiligen Geist. Amen.